Ja, schönen guten Tag allen Hörerinnen und Hörern. Hier sind wir wieder, der Martin und die
Jasmin, hallo.
Und heute ist unser Thema, was ich mir ausgesucht habe, wie deutsch sind wir eigentlich? Was ein bisschen lustig ist, weil wir beide ja Adoptivkartoffeln sind.
Wollte ich gerade sagen.
Aber eins vorangeschickt, wir bedanken uns und sind total begeistert. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme haben wir den 1000. Download erreicht. Und ich denke, ja, heute gehört uns 1000 und morgen gehört uns 80 Millionen. Also Jungs und Mädels, wenn ihr jetzt nicht einschaltet, irgendwann könnt ihr nicht mehr behaupten, ihr wart von Anfang an dabei. Aber das nur am Rand.
Ja, also ich bin auch völlig begeistert, weil ich hatte gedacht, als wir begannen mit unseren Aufzeichnungen unseres Podcasts, ne, heutzutage ist es ja so, wenn man jemand Nettes kennenlernt, egal ob im Internet oder im wahren Leben.
Lernt man noch Leute im wahren Leben kennen?
Ja, kommt manchmal vor.
Ich denke, ich habe das Gefühl, man lernt nur noch Leute im Internet kennen, aber das noch mal.
Ja, ich kenne dich ja auch sozusagen nur so teilweise aus dem wahren Leben.
Ja, aber wir sind alt.
Ja, wir sind alt.
Wir sind alt.
Okay, gut. Also für die alten Leute, die sich noch im wahren Leben kennenlernen. Früher hat man gesagt, wenn man sich sympathisch war und nicht heiraten wollte, hat man gesagt, hey, komm, lass uns zusammen eine Kneipe aufmachen. Heute sagt man, komm, lass uns zusammen einen Podcast machen. So, und als wir halt sagten, komm, wir machen zusammen unseren Podcast, habe ich gedacht, naja, wenn uns 5 oder 10 Leute pro Serie hören, das war so das, was ich erwartet habe. Ich habe gar nicht mit mehr gerechnet, aber 1000 Downloads, ich bin begeistert. Vielen Dank dafür.
So viele Menschen kennen wir doch gar nicht. Also offensichtlich hören uns Leute, die wir vorher nicht kannten. Das ist ganz großartig. Vielen Dank dafür.
Das ist wirklich großartig. Das stimmt. Nicht nur Oma, Opa und die Kinder. Ja, wunderbar. Also, jetzt habe ich dich unterbrochen. Was hast du denn mitgebracht als Thema für heute?
Ja, also mein Thema war, wie deutsch sind wir eigentlich? Ich hatte letztens eine lustige Geschichte bei meinem Arbeitgeber. Wir saßen alle beim Mittagessen und in dem Raum wurde draußen irgendwas an den Fenstern gemacht.
Geschmiert oder geputzt?
Nee, da waren Handwerker, die werkelten also an den Fenstern rum.
Okay.
Und man wusste nicht so genau, was sie tun. Und ich fragte also in einer Horde von ungefähr, weiß ich nicht, wir waren so 15, glaube ich.
15 Gynäkologen?
Ja. Mit anderen Menschen arbeite ich selten zusammen. Das ist leider mein Schicksal.
Ja, hätte ja sein können, dass auch Patienten und Patientinnen mit am Tisch saßen oder Hebammen. Also 15 Gynäkologen.
Also Hebammen noch, aber bitte schön Patienten, das geht mir wirklich nicht. Ja, irgendwann muss ich auch mal zurückziehen. Okay. Und Gynäkologin ist natürlich gestrunzt, weil es gibt nur zwei. Ne? Also der Rest waren Gynäkologinnen.
Oh ja.
Und auf jeden Fall wurde an dem Zimmer gewerkelt, an dem Fenster gewerkelt. Und ich sage, was passiert denn hier? Und dann sagte der Handwerker, der offensichtlich einen Clown gefrühstückt hatte, ja, das wäre Anweisung der Geschäftsleitung, die Fenster würden jetzt alle vergittert.
Okay.
Woraufhin mein Kollege und ich in großes Gelächter ausbrachen, weil wir den Witz in der Sache sofort verstanden hatten. Und alle anderen sagten, ach so, ja, wenn das so ist, dann ist das so. So, und da dachte ich mir, der Kollege ist Russe.
Meinst du, er hat seinen kulturellen Hintergrund mitgebracht zu den vergitterten Fenstern in einer Geburtsklinik?
Da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ja. Nee, also der hat drüber gemacht mit 13. Ich glaube, dass der damals noch nicht in Geburtskliniken rumgehangen hat. Will ich jedenfalls mal auf. Ich frage ihn mal. Es ging auch weniger um die Vergitterung. Es ging darum, wenn der Mann Engländer gewesen wäre, hätte der auch schallend gelacht.
Mhm.
Dass man diesen Witz als solchen irgendwie schon mal feststellt. Wir hatten ja schon mal diese Humorgeschichte und dass die regional und auch national unterschiedlich ist.
Ja, in der Tat.
Aber dass wir als Menschen mit, sagen wir mal, durchgemischte Migration sind, also der hat nur einen, der ist beides Russe. Bei mir ist ja nun viel Mischmasch drin, aber ich bin ja immerhin hier aufgewachsen, dass wir sagen, wow, super Witz, und dass der Deutsche sagt, Anweisung Geschäftsleitung, ja, das ist ja gut so.
Ach so, und großartig. Ach, du willst jetzt darauf hinaus, die Witze,
Wie ist der Deutsche? Der Deutsche wird ja im Ausland immer gesehen, jetzt mal von diesen ganzen Kriegsgeschichten abgesehen, als mega korrekt, total spaßbefreit, schlecht angezogen, dafür aber sehr erfolgreich und stringent in seinem Tun. Also ich bin ja der Bill Steinbock und da stand früher mal auf den Zuckertüten drauf, Steinböcke seien ernst, schweigsam und klug. Was bei mir alles zutrifft, vor allen Dingen schweigsam.
Genau, absolut. Du bist super schweigsam. Das ist gerade hier bei diesem Podcast immer sehr gut herauszuarbeiten.
Ja, ja.
Aber es gibt noch eine andere Eigenschaft, die man den Deutschen zuschreibt. Denn ich war gestern zum Abendessen eingeladen bei lieben Freunden. Er ist Mexikaner. Und sie haben gerade hier so zwei Dörfer weiter einen schönen Neubau sich hingestellt. Mit Blick auf die ganze Ebene hier bei uns. Man kann ja bis zum Westerwald schauen. Und die Frau, Deutsche, und ich standen dann am Fenster mit dem Rundumblick, mit dem Panoramablick. Und ich sagte, wow, ihr guckt hier auf den Mensfelder Kopf, auf den Nauheimer Kopf, wunderbarer Blick und so weiter. Und dann sagte sie, ja, aber man hört den ICE manchmal. Und wenn die Bahn eben nicht streikt, das sind die einzigen Leute, die sich über den Bahnstreik freuen, dann fährt er doch relativ häufig. Und das ist dann schon sehr laut. Und was auch früher nicht war, weil sie hat in ihrer Kindheit schon dort gewohnt, haben den Bauernhof irgendwie abgerissen und jetzt da eben, wie gesagt, ein Wohnhaus hingestellt. Und in meiner Kindheit waren auch nicht so viele Lichter da. Jetzt gibt es halt diese Windparks, die leuchten. Dann gibt es irgendwie noch eine Getränkefabrik, die da hingebaut hat. Da leuchtet auch immer die ganze Nacht alles. Und dann kam halt der Mexikaner ins Zimmer mit zwei netten Drinks und sagte, das ist so typisch deutsch, dass ihr euch wieder darüber unterhaltet, was alles schlecht ist. Und
Miesmacherei.
das hat mich sehr erstaunt.
Miesmacherei ist, ja,
Miesmacherei, genau.
Miesmacherei ist, glaube ich, auch was typisch Deutsches. Während andere Leute sagen, genau, wie du sagst, ne, wenn andere Leute sagen, Mann, ist es schön hier, sagen die, ja, könnte aber schöner sein.
Ja.
Also da müsste man ja nochmal und so weiter. Und
Vielleicht ist es aber auch ein Understatement, weißt du, dass man nicht sagen will, ja, hier ist es ganz großartig und so, sondern sagt, ja, aber es gibt ja auch ein Haar in der Suppe. Vielleicht ist das auch so eine Art Understatement und nicht nur Miesmacherei.
aber das wäre jetzt ja was Charmantes an das Statement. Das hat ja immer einen positiven Beigeschmack. Es gibt, ich habe mal eine Geschichte gehört, der Unterschied, wie man mit Prominenten umgeht, ist, dass der Amerikaner, wenn du an einer Villa vorbeigehst, das ist von Prominenten XY, sagt der Amerikaner, in 3 Jahren habe ich selber sowas. Und der Deutsche sagt, der konnte noch nie was, der Arsch. Ich weiß gar nicht, warum das hier steht. So,
Großartig.
dass die Deutschen auch grundsätzlich, ja, wenn jemand Erfolg, wenn du in Amerika hast du Erfolg, sagen, du bist ein toller Hecht. Wenn du in Deutschland Erfolg hast, sagen die, du hast dich verkauft. Früher warst du besser.
Ja, okay, ich verstehe.
Ja, also immer dieses Haar in der Suppe suchen ist, glaube ich, echt so eine total deutsche Mentalität.
Interessant, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber gut, lassen wir das mal so stehen.
Ja, das ist so, überleg doch mal, wenn hier ein Schauspieler irgendwie hochgeschrieben wird oder ein Sänger oder sonst irgendwas. Das dauert ungefähr 6 Wochen, dann kommt der Backlash und irgendwelche Leute sagen, ja, aber das letzte war ja auch nichts. Ach, früher waren sie besser.
Früher war mehr Lametta.
Genau, früher war sowieso mehr Lametta und früher war auch alles besser. Das ist aber, glaube ich, keine deutsche Geschichte. Das ist überall. Ja, aber das Ding ist, die Frage ist, warum fällt dir das auf? Warum fällt mir das auf? Jetzt könnte man sagen, dass du ja. Dein Migrationshintergrund ist ja ein bisschen deutlicher, weil du hast ja immerhin einen Vater, der nicht aus Europa kommt.
Ja.
Sodass du ja, auch wenn man es dir ja weder ansieht noch anhört, könnte man ja meinen, dass du so ein bisschen interkulturell aufgewachsen bist. Bist du?
Ja, absolut. Also ich habe ganz viele Einflüsse aus der anderen Kultur. Das stimmt, man sieht und man hört es nicht, aber man ist natürlich in einem bestimmten Duktus erzogen worden und da sind natürlich bestimmte Werte, bestimmte Gebräuche sind da hängen geblieben, ganz klar. Und auch bestimmte Verhaltensweisen oder Sichtweisen. Also das muss man schon sagen. Und das macht sich auch im Alltag deutlich, ganz klar.
Weil, also da stellt sich die Frage, du hast einen Unterschied festgestellt, wie ein Perser oder eine Deutsche, das waren ja deine Eltern, mit bestimmten Dingen umgehen.
Ja.
Also zum Beispiel Miesmacherei,
Ja.
ja, sowas, was typisch Deutsches. Ist da der Perser anders? Sagt der Perser, nur das Klassische ist mehr.
Jetzt müssen wir ja wieder zum politisch Korrekten sagen, in jeder Kultur gibt es natürlich verschiedene Charaktereigenschaften. Das war jetzt wieder der Spoiler oder der Einspieler.
Ja, das ist eh klar, ne? Dieser Nationalcharakter, das ist ja auch bla bla, weil der Nationalcharakter laut der englischen Boulevardpresse der Deutschen ist ja, dass wir alle paar Jahre irgendwelche Länder überfallen. Das stimmt ja auch nicht.
Genau, also da muss man wieder jetzt unterscheiden. Aber ich glaube, was dem Orientalen sehr eigen ist, ist die Melancholie zum Beispiel. Ja, also das ist etwas, was ich so aus dem Deutschtum nicht so kenne. Ne? Wenn irgendetwas nicht läuft oder nicht schön ist, dann neigt der Orientale doch zur Melancholie und das zu beklagen und zu beweinen. Die Miesmacherei habe ich jetzt nicht so festgestellt. Aber was zum Beispiel ein richtiger Unterschied ist zwischen der europäischen und der nicht-europäischen Kultur und was auch immer zu Konflikten führt, ist, dass Europäer, ich sage jetzt einfach mal die Deutschen, ne, wenn man sich auf der Straße begegnet, man sieht sich, man schaut sich ja sehr offensiv an. Man schaut sich ja in die Augen, ne, man guckt sich an und das ist in anderen Kulturen nicht so. Das heißt, es wird dann auch manchmal als Affront gewertet. Also wenn jetzt so gemischte Fußballteams, das habe ich dann schon öfter mal gehört von Freunden, die auch Fußball spielen, und man schaut dann, ich nehmen wir jetzt mal Paz Pro Toto, den türkischen mit Fußballspieler etwas zu lange an oder die Freundin dieses Fußballspielers etwas zu lange an, dann kann das schon als Affront gelten. Weil wir Orientalen, ich sage jetzt mal wir Orientalen, sprechen viel oder machen viel über die Augen. Wir müssen nicht immer alle Worte aussprechen. Das ist etwas, was Europäer so gar nicht können, habe ich zumindest wahrgenommen. Beispiel. Ich bin mit meinem Mann nach Tunesien geflogen, in den Urlaub nach Djerba. Und dieser Flug hatte einen Zwischenstopp in Tunis, in der Hauptstadt. In Tunis stiegen Leute aus dem Flieger und es kamen wieder neue Leute in den Flieger. Wir saßen in einer Dreierreihe, besetzten davon zwei Sitze, sprich der dritte Sitz in dieser Dreierreihe war frei. Es kam ein Herr rein in Tunis, stieg zu und setzte sich auf diesen freien Platz. Sagt mein Mann, der hätte ja wenigstens mal fragen können. Sag ich, hat er doch. Sagt er, ach so, habe ich gar nicht gehört. Sag ich, ja, der hat ja auch gar nichts gesagt. Der willst du mich veräppeln? Der hat gefragt, aber er hat nichts gesagt. Wie soll das denn gehen? Sag ich, er hat sogar sehr höflich gefragt und zwar mit den Augen. Sagt er, wie hat er denn höflich mit den Augen gefragt? Sag ich, ja, kann ich jetzt nicht erklären, aber er hat mich gefragt, höflich mit den Augen, ob er sich setzen darf. Und ich habe ebenso höflich, ohne ein Wort zu benutzen, ebenfalls über meine Augen ihm mitgeteilt, dass er sich setzen darf. Schüttelte mein Mann nur den Kopf und sagte, ihr seid doch irgendwie irre. Aber so eine
Ja, sieh
Kommunikation
mal, ja.
kann laufen.
Ja.
Und die würde, behaupte ich jetzt mal, so in Deutschland nicht laufen, oder?
Tatsächlich, obwohl ich mich ja auch nicht so ganz furchtbar deutsch finde, aber da würde ich auch sagen, wäre ich ganz bei deinem Mann gewesen, der hat doch gar nichts gesagt.
Aber er hat gesprochen, trotzdem. Er hat nichts gesagt, aber er hat trotzdem gesprochen, und zwar mit den Augen. Also das, ich denke ich, ist eine Eigenschaft, die wir Orientalen sehr gut beherrschen. Und die gefällt mir auch sehr gut.
Ja, die muss man aber natürlich auch verstehen. Das ist ja das Ding, ne? Also du hast sie ja quasi mit der Muttermilch oder in dem Fall mit der Vatermilch aufgesogen. Das ist natürlich für jemanden, der das nicht so kennt, relativ schwierig. Ich bin ja im Gegensatz zu dir, ich habe ja diesen komischen Nachnamen, aber in meiner Familie ist wirklich alles drin, von Holländern über Franzosen über Weißrussen, was Europa so hergegeben hat.
Wunderbar.
Ja, aber tatsächlich bin ich natürlich rein deutsch aufgewachsen. Mein Vater kam zwar aus
Sozialisiert.
Ja, beides. Sozialisiert Rheinland.
Aufgewachsen und sozialisiert.
Sozialisiert Rheinland. Ja, weil mein Vater kam zwar aus Oberschlesien, aber aus der deutschen Gegend. Das heißt, der konnte überhaupt kein Polnisch, der konnte auch nur Deutsch. Und außerdem ist er früh gestorben. Meine Mutter kommt aus Würselen, wo damals der Martin Schulz, der SPD-Kanzlerkandidat,
Bei Aachen.
bei Aachen,
Bei
genau.
Aachen,
Ja,
ne?
genau. Da kommt die her. Das heißt also, arg viel mehr Westdeutschland ging nicht. Trotzdem, komischerweise, stehe ich manchmal davor, wie bei meinem Eingangsbeispiel da mit dem Fenster, wo ich sage, es ist doch offensichtlich, dass das ein Witz ist.
Ja, das ist vielleicht aber auch eine Humorfrage, ne?
Ja, das mag natürlich sein. Ich würde nicht in England permanent wegbrüllen, wo andere Leute halt sagen, das ist zum Beispiel, welche Grenze hat Humor? Ne? Das hatten wir ja auch schon mal. Also wenig. Ich finde, man muss eigentlich alles gehört irgendwie veräppeln. Dieses andere, dieses.
Aber ich verstehe, was du
Ja,
meinst,
und
ja.
aber diese anderen Image, die wir haben, findet man die irgendwie wieder? Also ich finde ja nicht, dass die Deutschen irrsinnig humorbefreit sind. Gar nicht. Ich find vieles sehr lustig.
Nö, die haben so einen anderen
Ja,
Humor.
ich finde auch, wir sind ja, und das muss man uns ja zugestehen, obwohl wir ein ganz komisches Image in vielen Ländern haben, ist das ja mittlerweile ein Vielvölkerstaat. Hier ist ja jeder drin, jeder darf auch und jeder soll auch. Und das ist ja prima. Und das hat natürlich bei uns auch ganz viel bewegt. Sagen wir mal so, in Europa haben andere Länder politisch viel mehr Probleme mit Rechtsradikalismus oder mit Rechtspopulismus als die Deutschen. Die haben es nicht so, dass wir die nicht hätten. Aber bei uns steht es jetzt nicht gerade vor Umkippen. Und bei uns gibt es auch eine ganz große Menge an Widerstand.
Also das wäre Thema für eine eigene Sendung. Da bin ich nicht deiner Meinung. Ich denke schon, dass wir kurz vorm Umkippen sind und dass es sehr, sehr kritisch ist. Aber das würde ich sagen, vertiefen wir jetzt heute hier nicht.
Okay, aber es gibt zumindest relativ viel Widerstand
Das ist schön, ja. Den
dagegen
Widerstand
und
gibt es.
es gibt einen großen, großen Diskurs. Aber anderes Beispiel.
Ein anderes Beispiel.
Genau. Du als frankophile und offensichtlich auch italophile Person.
Ja.
Thema Essen. Mein Lieblingsland England hat ja bekanntermaßen nichts zu bieten.
Genau, das hatten wir in der letzten Sendung.
Aber kommst du nach Italien oder kommst du nach Frankreich? Da merkst du ja schon, dass das Essen da nicht nur eine andere Qualität hat, sondern auch eine andere Wertigkeit.
Absolut.
Und da war meine Mutter, war da wirklich Megakartoffel, die konnte nicht kochen, es interessierte sie auch nicht. Essen war dazu da, dass man hinterher aufs Klo gehen konnte.
Oh Gott, das ist ja schrecklich formuliert.
Ja, aber es war so.
Okay.
Also ich hätte es noch rüder formuliert, würden jetzt nicht Leute zuhören.
Tausend.
Ja, tausend Leute zuhören, ne? Sonst hätte ich aber egal gesagt. Und das war tatsächlich so, Essen muss schnell gehen, muss man machen, hinterher muss eine geraucht werden, auch so eine Eigenheit von Mutti, weil sonst klappt es mit der Verdauung ja nicht.
Schön umschrieben.
Ja, sehr schön. Und man muss aber dem Darm halt irgendwie lästigerweise was anbieten, damit der Stoffwechsel weiterläuft. Deswegen waren Essen im Hause Nabovi waren jetzt wirklich keine Gelage, sondern da ging es darum, dass man schnell irgendwas reinspachtelt. Ich habe immer ironischerweise gesagt, also man hätte auch einen Eimer Mehlschwitze auf den Tisch stellen können, das wäre auch weggegangen.
Oh Gott, das ist ja ein Kindheitstrauma, lieber Martin.
Es ist ja absolutes Kindheitstrauma. Es hat ja einen Grund, warum ich so fixiert auf Genussmittel bin.
Ah ja.
Dass ich die ganze Zeit koche und
Es
esse,
war die
das ist eine
Kompensation.
Überkompensation. Das ist doch vollkommen klar. Ich musste ja
Überkompensation.
irgendwie
Ja.
volljährig werden, um zu merken, dass es auch was anderes gibt als das, was Mutti mir da anbietet. Also das Essen tatsächlich Spaß machen kann.
Da hast du recht.
Und
Also bei den Italienern zum Beispiel sagt man, sich samstags zum Essen zu treffen, das ist ein Muss, das gehört zum Ritual des Wochenendes
ja.
dazu. Und dieses Essen am Samstagmittag, das dauert bis Sonntagabend. Das muss so sein. Die Familie kommt zusammen und genießt.
Ja, aber genau, das hat ja auch was, das macht natürlich ein ordentlicher Deutscher, weil man das so erwartet, an Feiertagen auch. Ja, also Ostern und Weihnachten, da kommt auch die Familie und da gibt es auch was zu essen. Aber dieses Zelebrieren, also bei uns war es so, es muss was zu essen geben, es gibt was zu essen. Punkt.
Funktional.
Kann man da jetzt noch Kräuter dran tun? Ja, sehr unemotional. Und das habe ich von meinen Reisen dann im Mittelmeerraum dann doch mitgenommen, dass man das auch ganz anders machen kann, dass das Spaß machen kann und dass auch die Zubereitung schon an sich eine Festivität ist.
Ist doch schön, wenn man sich weiterentwickeln kann, auch kulinarisch. Ist doch wunderbar.
Ja, das meine ich ja mit diesem Vielvölkertum. Also ich glaube, wir sind sehr, sehr gemischt. Und ich bin auch losgezogen und habe nicht gedacht, Frankreich, naja gut, Wetter ist gut, der Rest interessiert mich nicht, sondern ich habe gedacht, was machen die denn so? Wie ist denn das anders als bei uns? Und natürlich ist es anders als bei uns, aber es ist dann auch wieder nicht anders, weil Südeuropäer, denen wird ja immer unterstellt, dass sie extrem gastfreundlich sind. Ich finde nicht, dass Deutsche extrem unfreundlich sind. Das muss ich jetzt auch mal sagen.
Nein, finde ich auch nicht. Aber du hast recht, es gibt bestimmte Eigenheiten, die bei Menschen aus anderen Kulturgegenden auf Unverständnis oder auf Verwunderung stoßen. Ich habe ja mal gearbeitet bei den Karl-Duisberg-Zentren, die sich ja mit interkulturellen Trainings beschäftigt haben. Und da gab es sowohl sogenannte Ländertrainings, also angenommen, du würdest jetzt von deinem Arbeitgeber nach Thailand geschickt, dann gibt es ein Thailand-Training oder es gibt ein, was weiß ich, Russland-Training oder ähnliches. Und dann wirst du vertraut gemacht mit den wichtigsten Werten oder den wichtigsten Dingen, in denen du in dem Land zu achten hast. Welche Rolle spielt Religion? Welche Rolle spielt Zeit zum Beispiel? Das Zeitverständnis ist ja immer sehr, sehr wichtig. Ne? Darf man zu spät kommen? Darf man nicht zu spät kommen? Was gilt noch als gesellschaftlich akzeptiert? Wie ist es mit Hierarchien? Das ist auch immer ein Thema natürlich, wenn man in die Arbeitswelt kommt, gerade aus deinem Arbeitsumfeld. Wir hatten dann auch Trainings für Menschen aus anderen Ländern, jetzt gerade im Zuge des Fachkräftemangels, die dann zum Beispiel in Krankenhäusern arbeiten sollten. Und denen wurde dann auch oft wirklich dediziert beigebracht, die Oberschwester, die hat was zu sagen. Das ist nicht irgendjemand, der da niedere Arbeiten ausführen soll, sondern die Oberschwester kann Anweisungen geben. Ne? Also solche Sachen, wie funktionieren Hierarchien und so weiter.
Ja, das.
Und umgekehrt gab es aber auch, und das ist ganz witzig, BRD-Trainings, also wie funktioniert Deutschland? Und da haben dann die interkulturellen Trainer die witzigsten oder die interessantesten Aussagen gesammelt von Menschen, von Ausländern, die sagten, was sie am meisten gewundert hat. Und so ein paar kriege ich, glaube ich, noch auf die Reihe. Also eins war zum Beispiel unsere Glascontainer. Ich weiß nicht, ob du mal drauf geachtet hast, aber die Glascontainer, wo man seine leeren Flaschen hinbringt, die haben ja Einwurfszeiten, also so, ne, quasi
Ja,
Öffnungszeiten.
ja.
Bitte werfen Sie Ihre Flaschen in der Zeit von bis ein und da eben nicht. Und so, ja, natürlich. So, da fragt dann jemand aus dem Ausland, sagt, was soll
Natürlich.
das? Wieso gibt es hier eine Mittagspause und wieso gibt es hier abends Schluss? Das Ding ist doch immer auf. Ja, wurde dann erklärt, es sind ja Anwohner da und die Anwohner sollen nicht gestört werden. Schaut er sich um, mitten auf dem Feld und sagt, hier wohnt doch keiner. Ja, da kann man sich natürlich schon mal fragen, warum ist das so?
Weil es bei allen Containern so ist. Es ist natürlich bei allen Containern so. Und dann sagt der Deutsche, ja, es wäre jetzt, wenn der Container im Wohngebiet steht, ist ja auch blöd. Wobei auch die Mittagspause super, ne? Also das war ja schon bei meiner Mutter so zwischen 12 und 3, darf keiner anrufen.
Genau, oder an der
Ja,
Tür klingeln.
das ist auch was, was ich als extrem deutsch empfunden habe.
Ja.
Oder sonntags den Rasen mähen.
Um Gottes
Geht auch
Willen.
gleich nach drüben.
Um Gottes
Ja,
Willen.
das ist ja Kulturbolschewismus, sowas. Ja, das ist ein super Beispiel für Deutschtum, weil wir im Wohngebiet ist es blöd, wenn du nachts um 24 Uhr, ist ja auch. Also wenn ich neben dem Glascontainer wohne und Harry von nebenan, der also schwerer, haltloser Alkoholiker ist, ist jetzt gerade mal 5 Minuten nüchtern und kippt dann seine gesamten Vorräte da rein und dann macht er jede Nacht um 2, springe ich auch aus dem Bett und sage, Harry, hau ab. Also, wenn du das einmal machst, musst du es natürlich überall machen.
Genau, und selbst wenn der
Ja?
Container mitten auf dem
Völlig
Feld
egal.
steht.
Ja?
Aber das fand ich lustig, dass
Könnte.
sie das bemerkt haben. Sagen, wieso habt ihr da sowas auf den Containern? Und mir ist das gar nicht aufgefallen. Ja, da sagt man, oh ja, stimmt, da sind so Öffnungszeiten drauf. Anderes, was auch sehr aufgefallen ist und irgendwie für Verwunderung sorgte, waren unsere Mettbrötchen. Mettbrötchen finden Leute aus dem Ausland, glaube ich, ganz komisch. Kann ich jetzt nicht weiter so zu sagen. Und was auch sehr witzig war, Sauna. In Deutschland geht man ja nackt in die Sauna. Ich glaube, in Schweden und Finnland oder so auch. Aber zum Beispiel in Frankreich oder Italien auf keinen Fall. Da geht man mit Badeanzug in die Sauna. Was, wenn man aus Deutschland das gewöhnt ist, finde ich eklig, ist in so einem Badeanzug da zu sitzen, ne? Der stinkt und schweißelt voll und so weiter. Aber für Menschen aus anderen Kulturkreisen ist das absolut befremdlich, dass Menschen in Deutschland nackt in die Sauna gehen.
Also da muss ich tatsächlich eine Anekdote erzählen. Ich bin öfters mal in die Sauna gegangen, bis zu dem Zeit, zu dem zweiten Weihnachtstag irgendwann, als ich mit meinem Schwager in der Sauna war. Zweiter Weihnachtstag, es war total leer. Ja, wir saßen zu zweit in der Sauna, die Tür ging auf und mein Vorgesetzter kam rein.
Oh Gott, wie schrecklich. Das möchte man nicht, ne? Man möchte
Das
nicht alle Leute nackt sehen, ja.
war der Moment, mein Schwager brach, glaube ich, komplett zusammen, als ich den begrüßte. Und seitdem gehe ich in keine Sauna mehr. Also das war irgendwie schon sehr, sehr komisch. Aber natürlich hast du recht, was mir zu dem Glascontainer noch einfällt.
Ja, die faszinieren dich, ne? Das lässt dich nicht mehr los.
Ja, weil das so ein super Beispiel ist, was ich so für Oberdeutsch halte. Man könnte doch sagen, Einwurfzeiten von bis. Es sei denn, das Ding steht auf dem platten Acker. Dann kannst du natürlich auch nachts einwerfen. Das würde man in Deutschland aber nicht machen. Das ist zu schwierig.
Genau. Erstens die ganzen
Ja,
Ausnahmen
dann
zu
müsste man ja
formulieren und
überlegen,
dann
okay.
definiere Acker. Wie weit weg darf der nächste Anwohner sein?
Genau. Da ist dann ja der Deutsche, der Urdeutsche, der Grübler, der dann da steht und sagt, ja, gut, das steht jetzt auf dem Acker. Das nächste Haus ist 50 Meter entfernt. Von wo kommt denn der Wind? Kann es denn sein, dass die Geräusche da. So, und deswegen, ne, damit man die Leute auch nicht überbelastet, deswegen sagt ja auch mein russischstämmiger Kollege, du musst dir gar keine Sorgen machen, es gibt gar keinen Umsturz in Deutschland, weil die Deutschen erst diverse Formblätter ausfüllen müssen, um eine Revolution zu starten. Ja, weil das geht nicht. Und dann gibt es noch Hygienevorschriften und Datenschutz. Und aus den Gründen kann da ja nichts passieren.
Also in Frankreich lästert man über uns Deutsche mit folgendem Witz, indem man sagt, warum benutzen Deutsche dreilagiges Toilettenpapier? Und die Antwort ist, weil sie von jedem Scheiß zwei Durchschläge machen müssen.
Und das ist auch so. Und das ist auch so. Das ist wirklich, ich meine, ich weiß nicht, wie das in der Privatwirtschaft ist. Bei mir ist es wirklich so, dass wenn ich irgendwas will, wir haben ja von der Privatwirtschaft gelernt, dass wir Vorschläge einbringen sollen.
Oh, das Vorschlagswesen, das betriebliche Vorschlagswesen.
Das betriebliche Vorschlagswesen, ne, habe ich jetzt gerade mal wieder einen gemacht. Der war sehr vorteilhaft, weil er nichts kostete. Aber ich kriege auch jetzt keinen Fuffi dafür. Es wird in der Regel, erstmal musst du zwei Durchschläge machen, ne? Du musst dieses Formblatt ausfüllen. Ne? Du kannst nicht sagen, ich habe eine Bombenidee, lass uns das machen. Ja, da muss aber auch mal irgendwie ein bisschen.
Du willst mir nicht sagen, dass ihr das nicht digital macht. Du musst das noch irgendwie mit handgeschrieben in irgendeine Box werfen.
Doch, die Krankenhäuser sind mittlerweile auch digital. Wir füllen das natürlich online aus. Und diesen Bogen drucken wir aus und faxen
Ah
den.
ja, das macht
Also
natürlich
wir
Sinn,
sind
ganz
schon,
klar. Wunderbar.
wir sind ganz weit
Ganz
vorne,
weit
würde ich
vorne. Und
sagen.
die
Also bei
Brieftaube, die
uns,
haltet ihr dann im Eingangsbereich der Klinik.
das, ich glaube, das ist nur im Ruhrpott, das machen wir nicht mehr. Aber Christian Lindner würde in Ohnmacht fallen, wenn er sehen würde, wie die Digitalisierung im Krankenhaus ist. Aber das noch. Wir haben jetzt die digitale Akte, aber das ist eine andere Geschichte.
Digitalisierung merken wir
Jedenfalls
uns mal für unseren Themenspeicher unserer
ist auch
nächsten
ein super,
Sendung.
super Ding. Merken wir uns fürs nächste Mal oder fürs übernächste. Auf jeden Fall macht man dann diesen Vorschlag. Ne? Und dann heißt es ja, darf ja auch nichts kosten. Der Deutsche ist ja sparsam. Ne? Im Gegensatz zu diesen prassenden Mittelmeerländern ist der Deutsche ja sparsam. Und bei uns muss ja auch die Null, die schwarze Null immer stehen. Das ist ja auch irgendwie ein Politikum, was ich nicht begreifen werde, egal wie alt ich werde, aber ist ja auch scheißegal. Man muss deswegen nicht die Volkswirtschaft von Italien oder Griechenland übernehmen, aber es muss auch noch irgendwas dazwischen gehören. Das Normale. So. Und dann hieß es, ja, wie ist das denn mit Datenschutz? Ja, ich sag, da habe ich jetzt aber gar nicht drüber nachgedacht. Ja, sehen Sie? Sehen Sie? Und deswegen können wir das jetzt nicht machen.
Oh wow, das ist gut. Aber
Ja.
Datenschutz,
Ja.
Martin?
Und wenn es nicht Datenschutz ist, dann ist es Hygiene. Es
Also,
ist immer irgendein.
ja, bei euch im Krankenhaus zumindest. Aber Datenschutz, das ist
Und
tatsächlich ein Unding hier in Deutschland. Da muss ich eine Anekdote erzählen, weil da bin ich fast vom Stuhl gefallen. Es gibt ja die Verpflichtung, wenn du eine Überweisung tätigst ins Ausland von einem deutschen Konto, das 12.500 Euro überschreitet, dass dieser Betrag der Bundesbank gemeldet werden muss, wegen Geldwäschegesetz und tralala. So, jetzt ist es so, dass die Banken, die man noch so aus dem analogen Zeitalter kennt, wo man noch zum Schalter gehen muss und so weiter, die machen diese Meldung für dich. Sagen die aber auch, mehr als 12.500 Euro kannst du nicht überweisen. Also angenommen, du kaufst ein Haus im Ausland, was ja dann meistens etwas mehr als 12.500 Euro kostet. Und du sagst dann ja, und wie soll ich das Geld überweisen? Dann sagen die ja in mehreren Tranchen. Sag ich, wo leben Sie denn? Also ich meine, soll ich jetzt hierher kommen und an jedem Tag irgendwie so eine Überweisung tätigen?
Ja.
Ja, sagen die, so stellen die sich das vor. Da denkst du dir, das ist doch irre, vor allen Dingen, wenn du gar nicht an diesem Schalter stehen kannst, weil du dich nämlich im Ausland befindest, wo du ja das Haus kaufst. Nein, nein, dann sollst du natürlich zurückfahren und so weiter. Also der absolute Amtsschimmel. Aber es gibt ja auch Online-Banken. Und da ist es überhaupt kein Problem. Du kannst überweisen, was immer du lustig bist, machst unten ein kleines Häkchen, in dem du dich verpflichtest, diesen Betrag der Bundesbank zu melden. Dann kannst du auf die Webseite gehen. Und dann steht dort, wenn du das also nicht machst und innerhalb von 5 oder 7 Werktagen, dann drohen Strafen in Höhe bis zu, keine Ahnung, absolut schwindelerregend. Ich als gute Deutsche habe natürlich gedacht, okay, ich muss diese Meldung machen bei der Bundesbank. Nehme diese Telefonnummer, rufe da an, habe eine äußerst entspannte und sehr liebenswürdige Dame am Telefon, wahrscheinlich aus dem Grunde, weil da nämlich nie jemand anruft. Ich aber fühlte mich verpflichtet, dort anzurufen. Ach ja. Also, wir haben ein Haus im Ausland gekauft und ich habe gelernt, dass ich Ihnen anzeigen muss, dass ich jetzt einen Betrag X ins Ausland überwiesen habe. Ja, sagte, das ist ganz wunderbar, kannte sich auch sehr aus, wie das mit den Modalitäten geht
Ja.
und sagte, ja, dann, wie hoch war der Betrag? Ja, Betrag X. In welches Land ging es? Ja, Italien. Wunderbar. In welchem Monat? Ja, April. Auch gut. Sagte, ja, vielen Dank. Sag ich, wie vielen Dank? Wollen Sie nicht meinen Namen, meine Kontonummer, was weiß ich was? Sagt sie, nee, das darf ich ja gar nicht erfahren, weil das fällt ja unter den Datenschutz. Ich sag, machen Sie Witze? Sagte, nein, nein, das ist Datenschutz. Sag, dann hätte ich mir den Anruf doch auch sparen können. Die wissen doch gar nichts. Ja, sagt sie, bei Privatmenschen ist es Freiwilligkeit. Sag ich, und was ist mit den Strafen, die im Internet stehen, in Höhe von 500.000 Euro und mehr? Sagt sie, ja, da schreibt man da so rein, aber melden tut sich de facto keiner. Und
Ja.
dann sagt sie noch, ja, und wenn sie dann, wenn der Vertrag nicht zustande kommt und das Geld wird zurücküberwiesen, dann wäre es schön, sie rufen mich auch nochmal an oder falls sie nochmal Geld überweisen, dann wäre es nett, sie zeigen diesen Betrag nochmal an. Da dachte ich mir, du kannst mir mal im Mondschein begegnen. Also ich meine, wie sinnlos kann es sein, eine Meldung zu machen, die überhaupt nicht rückverfolgbar ist und die gar keine Handhabe hat.
So, das ist eben das Ding, dieser Amtsschimmel, den du eben schon mal hattest, ne? Es hat ja eine gewisse Sinnhaftigkeit manchmal.
Selten.
Ne, da bin ich dann auch deutsch. Irgendwie muss ich ja, ich muss Steuern zahlen und ich muss auch eine Steuererklärung machen. Ich finde auch, das ist alles sinnhaft. Und ein bisschen Ordnung in der Bude schadet ja auch nicht. Aber von wegen Sinnhaftigkeit habe ich jetzt noch eine Nummer, hat auch was mit Haus zu tun. Nämlich, ich habe dieses Haus, in dem ich jetzt wohne, das ist von uns komplett umgebaut worden. Wir haben da eine Bruchbude gekauft und haben das irgendwie komplett umgemodelt. Das kostet ja Geld. Und jetzt war neben dem Haus eine alte Garage, die war aber baufällig, die musste man abreißen. Und da habe ich gedacht, prima, dann parkst du da dein Auto. Nicht in diesem Land.
Nein.
Weil es gibt die Vorgartenverordnung.
Oh.
Alle Menschen mit migrantischem Hintergrund, die ich kenne, die haben gesagt, eine bitte was?
Vorgabenverordnung.
Vorgartenverordnung.
Ach, Vorgarten. Die
Vorgartenverordnung.
Vorgarten.
Es gibt eine
Okay.
Vorgartenverordnung und in dieser
Aha.
Vorgartenverordnung steht, dass du nicht, also ich musste, Ende vom Lied, ich musste einen Carport bauen, damit ich vor diesem Carport mein Auto parken dürfte.
Ist nicht dein Ernst.
Ja, und dann habe ich gesagt, Freunde, mir gehört dieser Grund, den ich erworben habe. Ja. Aber wenn ich das nicht kenntlich mache durch den Anbau einer Garage oder eines Carports, dann gilt das als Vorgarten und im Vorgarten zu parken ist in Deutschland verboten. Nimm das.
Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also bei uns im Dorf läuft das anders.
Nimm das. Ich habe diesen Carport, wo jetzt, Herrgott, schade tut es nicht, stehen Fahrräder und Rasenmäher drin oder sowas. Da hätte mir aber auch eine Plastikbox gereicht. Ich habe das, damit ich auf meinem eigenen Grundstück parken kann.
Ehrlich, ist die bundesweit oder ist das irgendwas Landesweites oder von der Kommune?
Keine Ahnung, ob das jetzt ganz was Kölsches ist, die ja nochmal extra doof sind hier. Aber allein, du kannst die Passus Vorgartenverordnung googeln, gibt es wirklich. Und ich glaube, ich habe es nicht gemacht, weil ich sonst Blutdruck kriege. Aber ich bin ganz sicher, dass zumindest die Rheinische Vorgartenverordnung für den Regierungsbezirk Köln hat mit Sicherheit dreimal so viele Seiten wie die amerikanische Unabhängigkeitserklärung.
Bestimmt,
Ganz
bestimmt.
sicher.
Und die wird wahrscheinlich
Ganz
auch
sicher.
noch wesentlich höher aufgehängt und höher gehalten. Also das ist irre. Also bei uns ist es definitiv nicht so. Weil als wir unser Haus erworben haben, da war es so, dass unser Garten in einem recht desolaten Zustand war. Und es war auch irgendwie schrecklich, diesem Garten Herr zu werden. Also alle Gärten drumherum waren irgendwie wie mit der Nagelschere geschnitten. Und unserer wucherte so vor sich hin. Und wir hatten auch aufgrund von Arbeit und so weiter und die fehlenden Routine, waren wir noch nicht so gut, dass wir unseren Garten im Griff hatten. Die Nachbarin meinte dann ganz wohlwollend, da muss man eine Einstellung zu entwickeln. Ne? Sag ich, ja, ich arbeite dran. Jedenfalls war es so, dass dann neben der Garage, also Vorgartenverordnung, war dann auch so ein Beet, so eine Art Hochbeet, wo ich dann zu meinem Mann flüsterte, sag, guck mal, da sieht es genauso aus wie bei uns. Das ist von den Nachbarn. Das waren dann die Nachbarn auf der anderen Seite. Bis diese besagten Nachbarn uns ansprachen und sagten, übrigens, ihr wisst schon, das gehört auch zu eurem Grundstück. Und ich denke, ach du Scheiße, das müssen wir auch noch machen. Und bekam dann aber die Idee, dass ich dachte, das reißen wir alles ab, wir machen das weg und machen da einen Stellplatz hin. So, und als aus der Stadt kommender Mensch, auch ohne Vorgartenverordnung, bin ich dann zur Gemeinde getapert und wollte mich um eine Baugenehmigung kümmern. Da guckte man mich dann mit großen Augen an und sagte, wieso, haben die Nachbarn was dagegen? Ich sag, nee, die finden das auch gut. War auch so. Und ich sag, ja, dann machen sie doch einfach, da brauchen sie keine Bau. Wie sagt man?
Genehmigung.
Genau, da brauchen sie keine Baugenehmigung. Ja, das fand ich dann auch wieder gut.
Ja, machen kannst du viel. Ich kenne auch Nachbarn, die haben das alles gemacht, aber da bin ich dann wahrscheinlich, und das jetzt mal als Schlusswort, wahrscheinlich bin ich einfach viel zu deutsch,
Trotz deines.
trotz meines vielbeschworenen Migrationshintergrundes, um nicht der Vorgartenverordnung zu folgen und irgendwas dahin zu bauen. Da könnte ja jeder kommen.
Genau, da könnt jeder
Und das
können
war's mal wieder.
für heute.
Ich denke, wir nennen diese Folge irgend so was mit Vorgartenverordnung.
Ja, irgendwas mit der Vorgartenverordnung muss kommen. Ich habe überlegt, ob wir noch irgendwie ein Gartenzwerg einbauen können, weil das gehört ja nun auch zum Deutschtum dazu, aber wir belassen es mal bei der Vorgartenverordnung.
Und ich hoffe, wir hören uns alle demnächst munter und gesund wieder. Bis zum nächsten Mal.
Ja, ich freue mich auf das nächste Mal. Bleibt dran. Wir hören uns. Tschüss.
Tschüss.